In der 5. Weserstrand-Folge des Jahres 2019 war der erste Bürgermeister Hamburgs und gebürtige Bremer Peter Tschentscher zu Gast. Mit ihm sprach Moderatorin Bärbel Schäfer unter anderem über die ständige Rivalität zwischen den beiden Hansestädten, über Fußball, Politik, den Patienten Bremen, Tschentscher ist studierter Mediziner und Biologe und über vieles mehr. Hören Sie hier den Talk in voller Länge.
Hier zum Weser-Talk, meine lieben Damen und Herren. Und mein heutiger Gast ist der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Und Hamburg ist ja ein bisschen sowas wie die große, schöne Schwester von Bremen oder die tolle Nachbarin. Aber wie das mit Geschwistern dann so ist, da gibt es ja manchmal auch Nähe, da gibt es aber eben auch Konkurrenz. Und ich freue mich auf Peter Tschentscher. Und wir bilden heute Abend so ein bisschen die Doppelspitze vom Weserstrand, natürlich noch nicht von der SPD. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister. Ist es ja so, dass wir Bremer dann nach Hamburg fahren. Schön, dass Sie heute nach Bremen kommen. Und als Gastgeberin möchte ich Ihnen natürlich Getränke anbieten. Astra oder Becks?
Ja, wenn ich Bier trinken würde, würde ich jetzt Astra nehmen. Aber okay. Ich bleibe beim Wasser.
Sie bleiben beim Wasser. Aber könnten Sie ein Astra, muss man ja eigentlich mit dem Feuerzeug.
Feuerzeug? Ich glaube, ich würde doch lieber.
Sie würden dann doch, genau. Dann würden wir jetzt mit Wasser anstoßen, Weil wir haben ja hier bald vielleicht die erste westliche rot-rot-grüne Regierung. Da hätte ich eigentlich Bier besser gefunden, aber wir machen es mal mit Wasser. Ja, viel Alles Erfolg. Gute. Ist das jetzt ein hoffnungsvolles?
Ja.
Viel Erfolg. Sehen Sie das ganz optimistisch für Bremen?
Ich bin jetzt nicht so drin, aber ich glaube, man hat ganz lange und gut verhandelt. Soweit ich das gehört habe und von Carsten Sieding gehört habe, war das jetzt doch sehr überraschend ergebnisreich. Und aus Hamburger Sicht freue ich mich immer, wenn Bremen, so wie Hamburg, gut vorankommt in den Themen, die wir ja auch gemeinsam oft haben.
Ja, das ist jetzt eine sehr diplomatische Antwort. Aber wenn Hamburg zum Beispiel rein rechnerisch oder mathematisch in so einer Situation wäre wie Bremen, könnten Sie sich dann Rot-Rot-Grün für Hamburg vorstellen?
Damit befasse ich mich derzeit noch gar nicht. Ich bin ja Bürgermeister und nicht Wahlkämpfer. Der Wahlkampf wird noch kommen und dann wird es irgendwann Konstellationen geben, die wahrscheinlich sind. Und dann wird es auch so sein, dass wir als SPD etwas dazu ansagen. Bisher haben wir in Hamburg immer gesagt, wir stellen uns nicht vor, mit den Linken zusammen zu regieren. Mhm. Und so wie die Linken bei uns in Hamburg sich äußern, haben die auch nicht vor, wirklich zu regieren. Und deswegen passt das ganz gut zusammen.
Genau, aber nach einer Wahl, das wissen wir hier als Bremer natürlich, kann dann wieder alles dann tatsächlich
in Hamburg
auch
nicht.
Ganz
Hamburg
anders sein.
Ist so, die SPD hat immer genau das nach der Wahl getan, was sie vor der Wahl gesagt hat. Und wir sind ganz gut damit gefahren, weil Leute ja auch Vertrauen brauchen zu denjenigen, die sie wählen.
Genau, und über dieses Vertrauen wollen wir natürlich heute sprechen. Wenn wir in meiner Branche jetzt wären, in der Doppelmoderation, dann müsste man sich, das ist manchmal nicht so ganz einfach, genau absprechen. Man muss den anderen auch genau kennen. Man muss vielleicht wissen, wie er reagiert. Und in der SPD geht es ja gerade um eine neue Doppelspitze. Haben Sie schon Bewerbungsunterlagen eingereicht?
Nein, ich noch nicht, aber es gibt natürlich viele, die sich das jetzt überlegen. Mhm. Und wie auch in Ihrer Branche hat das doppelt moderieren ein paar Nachteile, aber auch Vorteile. Ich erinnere mich an Talkshows, wo die Moderatoren sehr gut miteinander harmonieren, wo man sich Bälle zuspielt, wo man die Gäste sozusagen unterschiedlich auch ansprechen kann. Und das ist ja die Idee für die SPD, zu überlegen, wir haben ja noch nicht entschieden, dass es eine Doppelspitze wird, aber es gibt jetzt die Möglichkeit, dass sich Teams bewerben. Mhm. Und es wird sich zeigen, wie überzeugend die Teams dann sind. Es ist auch möglich, dass eine Einzelperson kommt und sagt, wir bleiben mal bei der klassischen Variante, ich halte mich für geeignet und das wird eine interessante Zeit.
Könnte man Sie auch vorschlagen?
Klar kann man auch Leute vorschlagen, aber das Verfahren ist jetzt so, dass man sich schon selbst bewerben muss. Und Sie können ziemlich sicher sein, dass viele, die schon wichtige Aufgaben haben, das nicht noch nebenbei machen wollen. Das wird immer so ein bisschen, ach, keiner will diesen Job machen. Das stimmt ja nicht. Es gibt sehr viele, die das sehr gerne tun würden und die das als eine sehr wichtige und ehrenvolle Aufgabe ansehen, Vorsitzender oder Vorsitzende der ältesten deutschen Partei zu sein. Aber man darf nicht unrealistisch sein, sondern Also die Ministerpräsidenten, die Bürgermeister haben alle wirklich sehr, sehr ausgelastete Jobs und können das nicht mal so en passant noch nebenbei machen.
Aber ist das ein spannender Gedanke, den man dann plötzlich im Kopf hat? Vielleicht gehen wir einfach rüber und setzen uns dann hin. Dass plötzlich, Sie können ja, das Wasser ruhig stehen lassen, ich habe da noch ein Glas für Sie. Dass plötzlich diese Vision da ist, es könnte auch zwei geben. Ist das auch ganz spannend?
Ja, ich glaube sogar, dass das die wahrscheinlichere Variante ist. Es gibt ja schon in der SPD seit langem den Wunsch, dass man eine Doppelspitze macht, weil, und auch das haben wir ja festgelegt, wenn es eine Doppelspitze gibt, dann soll es ein Mann und eine Frau sein, weil das sozusagen auch von der Berücksichtigung beider Stärken eigentlich schon in vielen Landesverbänden auch immer schon eine lange Forderung war, die sich jetzt eigentlich durchgesetzt hat.
Wer wäre denn Ihr Dreamteam?
Nein, das ist ja auch so eine schlechte Angewohnheit von Journalistinnen und Journalisten, dass sie immer was rauspulen wollen, was zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht gut zu besprechen ist. Also ich kann Ihnen sagen, dass viele das sehr ernst meinen, wenn sie sagen, sie können es sich für sich nicht vorstellen. Ich kenne ja meine Ministerpräsidentin, Kollegin, die sind ja ganz erfolgreiche Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz und in Mecklenburg-Vorpommern. Aber sowohl Frau Dreyer wie auch Frau Schwesig haben gesagt, sie sind im Bundesvorstand, das macht ihnen auch Spaß, aber sie können es sich als Ministerpräsidentin nicht vorstellen, da noch so eine wichtige Aufgabe zusätzlich zu machen. Ansonsten kämen die natürlich wunderbar in Frage.
Bei der Übernahme Ihres Amtes haben Sie gesagt, die Menschen sollen mich erst mal kennenlernen. Die sollen auch wissen, mit wem sie es denn dann zu tun haben. Und Sie haben in allen, und das finde ich ganz erstaunlich, 17 Wahlkreise sind es, glaube ich, überall Fragerunden veranstaltet. Sie haben Gesprächsrunden initiiert. Und haben die Diskussion geführt. Andere sagen ja vielleicht eher, wo es lang geht. Und Sie haben das Gespräch gesucht. Und das würde ich ganz gerne noch mal von Ihnen wissen. Welche positive Spuren sind denn beim Gespräch mit dem Souverän, mit dem Bürger und mit der Bürgerin dann herausgekommen? Was hat Sie überrascht?
Also es sind zwei Dinge, die man in solchen Stadtteilgesprächen, wie wir das genannt haben, erfährt. Das eine ist ja, dass man selber sagen kann, wofür man steht, was man so vorhat, wo es lang gehen soll. Das ist aber nur der eine Teil. Der zweite Teil, also dass man sich sozusagen vorstellt und ein Stück weit auch bekannt macht. Aber umgekehrt ist es sehr interessant.
Was waren die Stichpunkte, mit denen Sie sich vorgestellt haben?
Wir haben zwei Themen gehabt, die eigentlich überall interessant waren. Die Leute brauchen alle eine bezahlbare Wohnung. Also günstige Mieten war ein Standardthema in allen Stadtteilen. Und das Zweite, was uns auch alle angeht, wie man so unterwegs ist, also die Mobilität, der Verkehr. Diese beiden Themen habe ich immer an den Anfang gestellt, so 15 Minuten, habe gesagt, was ich davon halte. Und dann hat sich eine offene Diskussion anderthalb, zwei Stunden ergeben. So in Räumen wie diesen, 200 bis 300 Leute, die dann so einfach kamen, ohne thematische Vorgabe. Und dann erfährt man Dinge in solchen Versammlungen, die erst ein halbes Jahr später in irgendwelchen Umfragen plötzlich von Journalisten entdeckt werden.
Aber dann werden Sie nicht mehr überrascht oder wurden nicht mehr überrascht, Sie waren dann vorbereitet.
Ich habe zum Beispiel sehr früh gesagt, noch vor Friday for Future, habe ich bei uns intern gesagt, Leute, wir müssen uns sehr viel offensiver zu diesen Umwelt- und Klimaschutzthemen äußern. Wir haben richtige Maßnahmen schon in Arbeit, aber das nimmt im Bewusstsein eine immer größere Rolle ein. Und da hat mich das gar nicht überrascht, dass dann, ich glaube Anfang diesen Jahres war es, dann auch wirklich die jungen Leute, die auch in meine Stadtteilversammlung kamen. Die waren dann 19, 20 und das ist ja ungewöhnlich, weil Politiker, wenn sie so in Stadtteilen kommen, sind in der jungen Generation nicht besonders hoch angesehen. Wir sind ja keine Popstars. Und trotzdem waren da oft junge Leute und haben genau zum Thema Klimawandel, Umweltschutz und diesen Dingen.
Aber das ist vielleicht auch gerade so ein bisschen die Atmosphäre, dass es eben keine Einbahnstraße mehr ist, sondern dass wir einen Austausch haben, dass die Bürger, die Menschen sich politisieren, dass sie auf die Straße gehen. Sie haben gerade Friday for Future genannt. Glauben Sie, das ist ein Strohfeuer, was uns jetzt die letzten Wochen und Monate begleitet hat? Oder ist das wirklich eine neue Politisierung der Gesellschaft?
Das, also diese Klimaschutzdiskussion, das ist ein Bewusstseinswandel. Ich glaube, der wird mit und ohne Freitagsdemonstration wird der Bewusstseinswandel bleiben.
So was haben wir ja, alle Generationen, oder?
Ja, also sowas gibt's, ist ja nicht das erste Mal. Also wenn Sie sich mal überlegen, der Bewusstseinswandel gegenüber dem Rauchen. Das war ja irgendwie immer ein Thema und irgendwann war das öffentliche Bewusstsein so, dass man gesagt hat, nein, wir wollen das Rauchen nicht mehr haben. Und dann war es weg und das kommt auch nicht wieder, weil es hat ja seine Gründe, weswegen man sagt, also das mit dem Rauchen ist jetzt nicht das Gesündeste. Und so etwas hat keine Modeerscheinung und dann ist es wieder weg. Und so ist das mit diesem Thema auch. Der Klimawandel ist ein ernstes Problem. Da müssen wir uns jetzt über alle Parteien hinweg drum kümmern. Und dann wird es die Demonstrationen nicht mehr geben, aber das Bewusstsein durchaus und deswegen bleibt das Thema wichtig.
Aber wir haben natürlich auch eine andere Politisierung. Auf der einen Seite die auf der Straße, auf der anderen Seite natürlich auch die nochmal im Netz, die dann häufig eben auch mit Hass und mit Gewalt verbunden ist. Und gerade nach dem Mord am Regierungspräsidenten aus Kassel-Lübcke, wo vor und nach dem Tod gehetzt wurde, haben ja viele Bürgermeister, viele Ehrenamtliche, die sich in der Gesellschaft tatsächlich engagieren, von Einschüchterungsversuchen gesprochen. Sie haben von Gewaltandrohungen berichtet. Was bedeutet das für uns?
Das ist schwer einzuschätzen, weil es ja doch immer viele Einzelne sind, die sich auf eine ganz unsachliche Art einfach, wie soll ich sagen, also wenn ich die Kommentare sehe, die ich auf Twitter manchmal bekomme, da ist gar nichts zu sagen. Das ist gar kein Argument, was da angegangen wird. Es wird einfach gesagt, man wird als Person angegriffen.
Aber und Sie lesen es oder
Pressemitarbeiter lesen, aber man lesen, ist einfach sprachlos über diese Aggressivität und in diese Respektlosigkeit.
Sickert das ein oder kann man das einfach beiseite schieben?
Ja, manchmal hat man ja schon den Impuls, dazu was zurückzutwittern. Aber ich lasse es einfach sein, weil man weiß auch nicht, in welcher psychologischen Situation die Leute da mitten in der Nacht plötzlich so ihren Hass in die Welt rufen. Vielleicht hat es auch tiefere psychologische Ursachen. Man hat nur, und das ist ja das andere gegenüber früher, es wird so offensichtlich, früher gab es sicher auch Leute, die haben Briefe geschrieben, unverfrorene oder bedrohende
Gut, aber
Briefe,
konnte dann vielleicht
aber die haben nicht 100.000 Leute gelesen, sondern das war dann sehr, sehr im...
Eher 1:1 dann.
Ja, 1:1 im Verborgenen. Und durch die sozialen Medien wird alles so präsent. Jeder Einzelne kann sich in der ganzen Welt sozusagen bemerkbar machen.
Aber wenn wir merken, das Internet ist eine Autobahn, aber dahinter verbergen sich eben auch Menschen, die, egal jetzt zu welchem Zeitpunkt, dann etwas Negatives schreiben, könnte man dann so weit gehen, dass wir eine politische Partei, die auch eine der größeren Oppositionsparteien im Bundestag ist, könnte man die Spitzen dieser Partei als geistige Brandstifter dann bezeichnen? Kann man sie mitverantwortlich machen für die Verrohung?
Ja, sicher. Also natürlich. Mhm. Es wird auf allen Kanälen wird sozusagen Populismus betrieben. Mhm. Und die Dimension im Netz ist eine ganz harte. Es gibt das Offizielle, was populistische Parteien vor Kameras sagen. Viel schlimmer finde ich das, und da müssen Sie mal mit Bundestagsabgeordneten sprechen, die das so mitbekommen, was so am Rande von Sitzungen gesagt wird. Nicht offiziell in den Talkshows oder in die Kamera hinein. Das sind sehr, sehr schlimme und verächtliche Sätze, die dann plötzlich gesprochen werden, die noch viel tiefer blicken lassen als das, was man sozusagen manchmal schon schlimm genug in Sendungen hört. Ja. Und insofern sind das unterschiedliche Dimensionen des Populismus. Und was wir eben versuchen müssen, ist, die wirklichen Ursachen für solche Frust- und schlechte Stimmungsverbreiter, dass wir die beseitigen. Denn das ist ja auch immer ein Anteil, dass Populismus umso stärker unterstützt wird oder eben Verbreitung findet, je schwieriger vielleicht auch Lebenslagen sind. Und deswegen,
aber dann ist vielleicht Ihr Ansatz ja auch ganz gut, das Gespräch dann eben mit den Bürgern und mit den Bürgerinnen eben immer wieder zu suchen und auch nah da zu sein.
Ich erlebe das, glaube ich, lange nicht gewesen. Aber auch tatsächlich, die Leute beschweren sich lautstark in den Sitzungen und auch manchmal sehr unfreundlich. Und einige kommen dann am Ende nochmal nach vorne und sagen, also ich muss sagen, also ich wollte es mal loswerden und ich fand ganz okay, ich bin nicht einverstanden mit dem, was Sie sagen, aber es ist ganz gut, dass wir hier mal drüber geredet haben. Vielleicht ist es auch manchmal so der Versuch,
dass man einfach merkt, wie lange demokratische Prozesse auch manchmal dauern.
Und den Unmut einmal loszuwerden, genau. Um sich Luft zu machen.
Ich will jetzt auch was loswerden, weil Sie sind jetzt Bürgermeister von Hamburg und Sie sind ja in Bremen geboren, in Osterholz-Tenneve, haben die ersten 7, 8 Jahre hier in der Hansestadt an der Weser verbracht. Und ab und zu sind Sie natürlich noch mal da, aus beruflichen Gründen, wie heute Abend ist es jetzt kein beruflicher Grund, aber sicherlich immer mal wieder auch beruflich. Sie haben dort einen kleinen Monitor und wir haben ja heute so ein bisschen Bremen-Hamburg, ist ja keine Konkurrenz, aber wir machen so einen kleinen Battle. Ja? Ich sehe was du nicht siehst und gucken Sie mal mit auf die Monitore. Wir fangen ganz klein an und zoomen dann auf.
Da muss ich gucken.
Naja, da müssen wir noch nicht loslegen. Ja? Also. Ich sage go und dann können wir Punkte sammeln. Ja? Es geht 6-mal so. Wenn Sie es erkennen, sagen Sie stopp. Wenn Sie dann falsch raten, geht der Punkt natürlich an mich,
Oha.
Herr Tschentscher. Sind Sie bereit? Mögen Sie solche Wettstreit?
Eigentlich nicht. Also jedenfalls nicht, wenn ich hier vor Kameras sitze.
Wollen Sie sich Unterstützung holen?
Mir wurde vorher nicht gesagt, dass es das gibt.
Wollen Sie sich jemanden... Ist ein Hamburger hier? Brauchen Sie Unterstützung? Wollen Sie einen Teampartner haben?
Er versteckt sich da gerade. Aber ich versuche es jetzt mal alleine.
Versuchen Sie mal alleine. Okay, also, let's go. Zoom zum ersten Spiel. Tschentscher gegen Schäfer. Könnte aussehen wie so ein Kirchturm. Ich kenne es auch nicht. Stopp! Stopp!
Das Bremer Rathaus. Ne? Ja. Aber es ist Bremer Rathaus.
Bremer Rathaus. War das jetzt 1-0 für...
Für Sie.
Mich. Sehr schön, Bremer Rathaus. Da hängt die Speckflagge. Alles wunderbar. Gut erkannt. Sie müssen Stopp sagen, sonst geht der Punkt an mich.
Ja, ich merke das.
Zweites Bild. Wir fangen an und los. Sieht aus wie eine Bushaltestelle. Ist aber kein... Ist meine Brille unscharf oder ist das Bild unscharf? Was ist der Bahnhof? Nee, wie heißt
das? Stopp, das ist die Bremer Stadthalle.
Ja, ÖVB Arena, aber Stadthalle geht an Sie, oder? 1-1.
Ist das nicht die Stadthalle von Bremen?
Ja, ich glaube, die heißt jetzt...
Ich kenne das als Stadthalle. Da war doch
ich kenne das auch als Stadthalle.
Der Freimarkt davor.
Ja, genau, der ist auch immer noch. So, zweites Bild, 1-1. Was ist das? Okay, go. Ja. Lauft die schon? Ist das der 11. Platz da, oder was? Tennisplätze? Kann das am Weserstadion sein? Weserpark? Ja, Weser, stopp, Weserstadion.
Ja.
Waren wir gleich, oder?
Sind das alles Bremer Bilder?
Ja.
Ach, ich dachte, ich darf
Nein,
auch
mal wo sind Sie denn jetzt?
Guck gerade, ob ich jetzt das HSV-Stadion da entdecken darf.
HSV-Stadion.
Okay.
Wo sind wir hier?
Ja,
in Bremen.
Ja, okay. Ja, dann.
Okay, also jetzt haben Sie noch drei Bilder, die Chance zu erkennen. Sie kommen aus Bremen, die Bilder. Ich sehe was, was du nicht siehst, aus Bremen. Viertes Bild. Bitte schön ab. Wie steht es eigentlich jetzt? 2-1. Gut, dass Sie mitziehen. Das ist der Grillplatz von meinem Nachbarn. Was ist das, eine Haut? Hier, wie heißt das? Stopp. Oh, hier, vorgesagt.
Diese
Haben Sie
Muschel,
gehört?
Ne? Das kenne ich nicht, das ist neu.
Universum.
Mal weiter.
Ich liebe solche Spiele.
Ja.
Der Wal ist das doch. Okay, Universum, ja. Nächstes Bild. Das gebe ich mal einen kleinen Tipp, könnte Ihnen vielleicht bekannt vorkommen. Also vielleicht gab es das damals noch nicht, aber jetzt zieht es Kreise, Johannes Oerding. Jetzt müssen Sie ja die Stopp sagen.
Stopp, ist das Osterholz Fenever?
Ja!
Ich kenne doch die Gebäude.
Der Punkt geht an Sie, ja genau.
Ja. Das ist mein Stadtteil, da bin ich durchgegangen.
Ja? In welchem Stockwerk haben Sie denn gewohnt?
Nee, in den Häusern, aber ich bin da, man musste da mal irgendwie so durch zur Grundschule an der Nachbarstraße, ja.
Osterholz-Cineva, reden wir vielleicht gleich noch drüber. Letztes Bild, okay?
Ja.
Was ist das denn? Modernes, morgens um 3? Nein. Hier, da wo die Fahrrad fahren. Hier, stopp,
so, Sechs-Tage-Rennen.
Ja, 6 Days.
Tja,
gleich
muss öfter
einfach
nach Bremen kommen.
Sie müssen und öfter nach Bremen kommen. Hat er aber sehr gut gemacht, also für jemand, der nicht wusste, dass das Bremer Bilder sind. Haben Sie denn eigentlich noch so einen Lieblingsplatz hier in Bremen?
Ja, dieses Stück da an der Weser, wenn man durch aus dem Schnur da rauskommt und dann auf die Weser kommt. Ich glaube, da ist jetzt neuerdings sind da auch so Aufenthaltsgelegenheiten geschaffen worden und
Wallanlagen oder wo meinen Sie jetzt? Nee, nicht Wallanlagen.
Man kommt auf die Weser, aus der Altstadt raus und trifft auf die Weser.
Das da, wo jetzt die Breminale läuft, sozusagen. Haben wir hier genau
Ja, aber die ist ja da vorne auch, ne? Die gibt es ja überall jetzt.
Ja, genau.
Ich finde überhaupt, das sind Dinge, die es in meiner Jugendzeit hier nicht gab und die sehr positiv sind.
Ja. Also haben Sie noch so einen Erinnerungsplatz an der Hansestadt aus der Kindheit?
Ja, ich wir weiß, sind halt sind immer in die Innenstadt gegangen, wenn wir zu Besuch waren. Und dann ist es natürlich so an den Bremer Stadtmusikanten so. Da hat man natürlich als Kind haben wir immer ein bisschen einmal geguckt gesehen. Und dann das passte und das gehörte ja eben zu Bremen und das Märchen dazu. Mhm. Das war natürlich auch Standard so in meiner Kindheit.
Und Sie haben vorhin erzählt, als wir beide in der Maske waren, dass Ihre Eltern, als Sie von Bremen nach Hamburg gezogen sind, dann doch bei familiären Anlässen oder bei Besuchen dann immer wieder nach Bremen zurückgekommen sind.
Wir haben ja hier eine Weile gewohnt. Meine Eltern waren sehr gerne in Bremen, sind aber dann aus beruflichen Gründen meines Vaters nach Oldenburg gezogen. Meine Eltern hatten aber noch Freunde und Verwandtschaft hatten wir hier. Eine ist übrigens hier. Inge Freund. Müller sitzt da vorne, eine Freundin meiner Mutter, die also auch meine Kindheit begleitet hat. Also das war immer so unser Ort, wo wir dann zu Besuch waren oder mit Gästen hergekommen sind. Bremen war natürlich immer schon ein bisschen, wie soll ich sagen, einmal die größere Stadt. Für Oldenburger ist Bremen ja dann die große Weltstadt.
Ja, das stimmt.
Und deswegen sind wir dann auch gerne zu Besuch gewesen.
Und aufgewachsen in Osterholz-Teneva war ja mal ein sozialer Brennpunkt, hat sich aber auch ganz schön viel verändert, oder?
Ja, hat es, aber es war damals wirklich auch als Schüler nicht so schön, dort zur Schule zu gehen. Es war sehr, also ich erinnere mich als Kind, Gewalt auf dem Schulhof gab es auch vor, wie alt lang ist es jetzt her, 40 Jahren schon oder fast 50. Das habe ich schon gemerkt, dass es dort sehr rau zuging.
Konnte man auf dem Schulhof, konnten Sie da etwas fürs Leben lernen?
Ja, dass man, also es ging wirklich, ich habe wirklich in Erinnerung, ich war froh, dass ich einen älteren Bruder hatte.
Den man immer sagen konnte.
Sagen konnte, dass es den gibt, so, der war nicht viel größer als ich, aber es war irgendwie schon so, dass da waren, am besten war man zu zweit oder zu dritt unterwegs und auch der Weg nach Hause, da wurde oft gerangelt und das war nicht so angenehm.
Aber Sie wirken nicht so wie jemand, der in der ersten Reihe war, wenn es darum ging zu rangeln.
Aber das täuscht, wer drei Brüder hat, kann sich auch körperlich wehren.
Kann sich ganz gut wehren.
Ja,
also körperlich und mittlerweile auch verbal. Also in diesen Stadtteil wurde viel investiert. Weserpark haben wir, Linie 1 und so weiter. Sie haben das ja jetzt auch, die Veränderungen auch gesehen. Waren Sie noch mal wieder an der Schule?
Ja, ich bin eingeladen worden von dem Ortsamtsleiter von Osterholz-Teneva. Der hatte das in der Zeitung gelesen. Und dann bin ich also vor meinem Antrittsbesuch im Rathaus, sind wir also in Osterholz-Teneva im Ortsamt gewesen. Und der hatte dann so einen kleinen Stadtteilrundgang organisiert. Zu meiner alten Grundschule bin ich gegangen, dort, wo wir gewohnt haben. Und das war wiederzuerkennen, aber es hatte sich doch viel geändert.
Und Sie machen ja Antrittsbesuch natürlich auch in vielen anderen Städten. Ist das dann was Besonderes, wenn man das dann in Bremen macht?
Ja, klar. Also es ist ja so die Geburtsstadt. Also meine Heimat ist wirklich Hamburg, wenn ich mich zu Hause fühle, dann ist das ja Hamburg.
Nicht, dass die Hamburger, wenn die das jetzt sehen, sich Sorgen machen, dass sie vielleicht hier... Ich meine, der Posten ist noch frei. Sie können sich ja noch bewerben.
Nein, aber das kennen andere ja auch. Der Geburtsort ist schon etwas Besonderes. Das ist der Geburtsort, der im Pass steht. Und zu dem hat man eine besondere Erinnerung und Beziehung. Aber die Heimat ist ja da, wo man sich zu Hause fühlt, wo man eben wirklich auch verankert ist. Und das ist für mich wirklich 100% Hamburg. Ich habe die längste Zeit meines Lebens also seit dem Abitur oder seit dem Zivildienst in Hamburg gelebt. Und für mich gibt es keine schönere und genialere Stadt.
Oh, das tut uns jetzt ein bisschen.
Nützt ja nichts.
Was hat Hamburg, was Bremen nicht hat?
Hamburg ist ein Stück größer. Aber ich würde gerne jetzt über die Parallelen reden, die ich jetzt zum Beispiel auch immer spüre, wenn ich in Bremen bin. Bremen hat auch diese Internationalität. Und damit die Weltoffenheit und weniger Probleme, auch Vielfalt als Stärke zu sehen. Wir sind in Hamburg, wir haben ja zum Beispiel 50.000 Flüchtlinge aufgenommen. Und wir haben eine AfD, die liegt irgendwie bei 5%. Und woran liegt das? Wir haben unglaublich viele ehrenamtliche Unterstützung bekommen. Wenn wir Flüchtlinge aufnehmen wollten, haben wir eine Einrichtung. Natürlich waren manchmal Leute auch gegen eine Flüchtlingseinrichtung. Aber wenn sie da war, haben wir Kirchengemeinden, Initiativen, Vereine gehabt, die sich der Flüchtlingsintegration gewidmet haben. Wir hatten manchmal schon 400 Ehrenamtliche, aber die Einrichtung war noch nicht fertig in einzelnen Stadtteilen.
Also es gab ein Engagement von den Bürgern.
Ein unglaubliches, positives Engagement. Und viele der Flüchtlinge sind heute schon in Ausbildung und Arbeit. Die Hälfte derjenigen, die wir aufgenommen haben. Und sowas funktioniert nur, wenn eine Stadt die Internationalität und die Vielfalt von Religionen, Kulturen, Lebensweisen als Stärke empfindet, als etwas Positives.
Sie können auch gleich ganz entspannt, das ist schon, finde ich, einen Applaus wert, dass die Hamburger das gestemmt haben, auf jeden Fall.
Aber Bremen auch.
Aber Bremen natürlich auch. Und Sie können auch gleich noch mal ganz selbstbewusst die Stärken Hamburgs vielleicht nennen. Wir waren nämlich auch heute unterwegs auf der Breminale und haben ja gesagt, wir machen heute so ein bisschen den Battle zwischen Bremen und Hamburg. Ja, was sehen die Bremer als Vorteil? Was vielleicht kann Hamburg besser als Bremen? Und das ist das Ergebnis. Moin von der Breminale und die Profis unter Ihnen wissen natürlich, dass hier über meiner linken Schulter hinten das Café Sand ist, da sehen wir uns ja heute Abend und wir haben ja heute einen kleinen Battle, ja, Hamburg gegen Bremen, Bremen gegen Hamburg, welche Stadt hat welche Vorteile und ich würde sagen, Vorteil Nummer eins und damit Punkt Nummer eins geht an Bremen, denn wir haben die Breminale. Was hat Bremen, was Hamburg nicht hat, komm.
Breminale, geile Partys, Schöne Altstadt.
Werder oder HSV?
Immer Werder. Grün-Weiß ist doch klar.
Grün-Weiß ein Leben lang.
Genau so.
Obernstraße oder Mönckebergstraße zum Shoppen?
Da würde ich also eher sagen Mönckebergstraße. Die ist also doch also etwas breiter aufgestellt. Die Distribution ist größer dort.
Elbphilharmonie oder Glocke?
Auf jeden Fall die Elfi.
Also die Vorteile von Bremen sind, dass es alles irgendwie schöner, familiärer wirkt und ja, Hamburg wirkt so hingeklatscht.
Also ich bin erstens definitiv ein Fan von Bremen, da es die Heimatstadt ist und wir eine wunderschöne Altstadt haben und natürlich den besten Fußballverein.
Bexbier oder Astra?
Bexbier.
Werder oder St. Pauli?
Werder.
Obernstraße oder Mönckebergstraße?
Du kennst doch beides.
Beides gut?
Beides gut, ja.
Okay, andererseits ist Hamburg natürlich wirtschaftlich stärker, ja. Vielleicht auch in Bildungsfragen, Kulturfragen ein bisschen stärker. Müssten da die Bremer noch aufholen? Was sagen die Schwarzwälder?
Kann ich nicht beurteilen, weil wir eh die Besten sind.
Und wo muss Bremen noch besser werden?
Im Nachtleben. Also bei den Clubs, muss ich sagen. Also zum Feiern gehen wir ganz gerne sogar nach Hamburg.
Okay. Gut, dass du so ehrlich bist. Ja. Was meinst du?
Ja, also das Nachtleben denke ich auch, aber ansonsten weiß ich auch nicht, von den Breminade und sowas, weiß ich auch nicht, ob Hamburg da sowas zu bieten hat wie wir hier.
Werder oder HSV?
Werder.
Werder oder St. Pauli?
Werder.
Gut, danke. Natürlich schlägt das Herz des ersten Bürgermeisters der Freien und Hansestadt Hamburg ganz, ganz stark für Hamburg. Aber wir machen noch mal ganz schnell einen Schlagabtausch und Sie sagen entweder Bremen oder Hamburg. Genauso schnell, wie wir es eben gemacht haben. Was ist schöner, Weser oder Elbe? Elbe. Werder oder St. Pauli?
Also, das ist Werder. Bremen.
Bremen, okay.
Ja. Aber nicht weitersagen.
Nein, wir sind hier ganz, unter uns. Viertel oder Schanze?
Schanze.
Schanze. Glocke oder Elbphilharmonie?
Auch Elbphilharmonie.
Ah. Bremer Dom oder Hamburger Michel?
Bremer Dom, Hamburger Michel? Ach, die Kirche.
Ja.
Also da kann ich, glaube ich, dem Bremer Dom mal...
Bremer Freimarkt oder Hamburger Dom?
Da bleibe ich auch bei Bremer Freimarkt.
Bremer Fischbrötchen oder ein Hamburger?
Ein Hamburger.
Breminal oder Hafengeburtstag?
Da bleibe ich bei Hamburg.
Hans Koschnick oder Helmut Schmidt?
Helmut Schmidt.
Weserkurier oder Hamburger Abendblatt?
Ah, da muss ich jetzt, das darf ich nicht sagen.
Weserkurier, machen Sie, drehen Sie einfach um und sagen
Nee, dann habe ich, ich bin, das ist...
Ja, da haben Sie jetzt einen Konflikt. Sagen Sie es ganz ehrlich, was Sie fühlen. Hamburger Abendblatt.
Ich bin mit dem Weserkurier aufgewachsen. Ich kann vielleicht aus Kindheitserinnerung sagen, der Weserkurier. Damit bin ich aufgewachsen.
Okay. Bremer Klaben oder ein Franzbrötchen?
Klaben? Dieser Rosinen zu Weihnachten? Mhm.
Eigentlich finde ich Butter.
Dann nehme ich den Franzbrötchen.
Ja, würde ich auch nehmen. Weserstrand oder NDR Talkshow?
Oh. Ich würde gerne mal bei der NDR Talkshow eingeladen werden.
Ah, mal gucken, ob wir da was für
Können
Sie
da ein Wort für mich einlegen?
Könnte ich mal bei Barbara ein Wort für Sie einlegen?
3:09.
Ja, genau. Ja, wir schauen ja auf beide Städte ein bisschen und Sie waren ja lange als Arzt tätig. Wenn man Medizin und Politik vergleicht, kann man das eigentlich? Haben diese beiden Berufe irgendetwas gemeinsam?
Ja, also Politik ist ja kein Beruf, sondern das ist ja eine Arbeit, die man fürs Gemeinwesen macht. Wenn man das richtig sieht,
ist das nichts,
was man... Ja, wenn man ein Stück... Also Berufung ist dabei, aber es ist ja kein Lehrberuf. Man hat ja nicht ein Studium oder eine Ausbildung und dann ist man eben Politiker, sondern man kann das aus verschiedenen Lebenssituationen heraus oder eben auch aus verschiedenen beruflichen Vorerfahrungen heraus machen.
Manchmal denkt man, es wäre auch ganz gut, wenn es da eine Ausbildung gäbe, oder?
Für mich ist es jedenfalls sehr hilfreich, dass ich die meiste Zeit meines Lebens nicht in der Politik war. Ich habe bis vor 8 Jahren hauptberuflich in der Medizin gearbeitet. Und es gibt einen ganz bekannten Mediziner, einen Pathologen, Rudolf Virchow, Mediziner, kennen das vom ersten
Klinik
Semester
in
an.
Berlin?
Genau. Und der war Politiker und Arzt und hat gesagt, Politik ist Medizin im Großen. Und das ärztliche Denken, finde ich, tut der Politik gut. In der Medizin ist man nämlich immer vom ersten Semester an geschult, erstmal nicht gleich mit einer Diagnose zu kommen. und zu sagen, was passieren muss, sondern erst einmal einen Befund zu erheben. Also zu untersuchen, einen Befund zu erheben, eine Diagnose zu stellen und dann erst kommt man zur Therapie. Und man lernt von Anfang an, dass Dinge, die gleich aussehen, ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Mhm. Und wenn man sich in der Ursache, also in der Diagnose irrt, dann hilft die Therapie nichts. Also ist die Diagnostik sehr, sehr wichtig. Und in der Politik geht mir das oft so, dass ich noch nicht so schnell bin, wie andere schon Forderungen stellen. Ich denke immer, jetzt muss man erstmal überlegen, woran liegt das Problem? Wo sind wirklich die Ursachen? Und dieses ärztliche Denken, das würde der Politik gut tun, wenn es etwas weiter verbreitet wäre.
Aber wenn ein Patient auf eine Intensivstation kommt, dann gilt es ja meist schnell zu handeln und das Problem zu erfassen und dann eben auch effektiv und schnell zu reagieren.
Auch das ist in der Politik manchmal nötig.
Ist ja manchmal auch so, aber in der Politik ist es dann so, wenn man sich wenigstens in der Krankenbeschreibung einig ist, ist die Therapie dann oft ja auch sehr langatmig und diffus.
Ne? Ja, aber könnte man das, auch schon da gibt es überall Parallelen. Es gibt auch
dann ist der Patient am Ende auf dem Friedhof.
Ja, also die Parallelen kann man überall sehen. Es gibt auch in der Medizin gibt es Fälle, da muss man sofort etwas tun. Mhm. Und wenn ein Zustand sozusagen kurzfristig entstanden ist, dann muss die Behandlung auch darauf angelegt werden, das schnell wieder zu beenden. Mhm. Einen über einen langen Zeitraum entstandenen Zustand des Organismus, den muss man oft auch über einen längeren Zeitraum wieder behandeln, weil ansonsten blockiert sich das biologische System. Es gibt also viele Parallelen, aber ich will es nicht übertreiben. Das Wichtigste ist, glaube ich, das wissenschaftliche oder das analytische Denken in der Politik nicht zu vernachlässigen. Oft geht es nach Stimmung, nach Bauchgefühl, nach Mehrheitsmeinungen. Und wir haben in Hamburg gute Erfahrungen damit gemacht. Das hat Olaf Scholz vor 8 Jahren eingeführt, zu sagen, wir müssen pragmatisch denken, wir müssen immer die Probleme analysieren und auch über den Tag hinaus denken.
Mhm. Also aber das würde man dann ja in der Medizin vielleicht eine Art Vorsorge nennen, ja? Dass man weiß, okay, wenn man vorsorgt, dann ist der Prozess der Heilung vielleicht auch nicht so lange. Man kann sogar Krankheitsbilder vielleicht ganz vermeiden. Und man hat ja in der Politik oft den Eindruck, dass von Vorsorge manchmal nicht so ganz die Rede sein kann und dass dann die Nachsorge eigentlich zur echten Sorge so ein bisschen werden kann.
Ja,
dass man dem Problem manchmal hinterher.
Aber ich will es mal am folgenden Punkt sagen. Keiner will die hohen Mieten haben. Mhm. Und da wird ganz schnell gesagt, was gar nicht hilft. Mhm. Sondern da wird zum Beispiel gesagt, ja, jetzt müssen wir einen Mietenstopp einführen und Enteignung. Und wenn man das Problem durchdenkt, ist die wirkliche Ursache für den Mietenanstieg, dass der nicht ausreichend vorhandene Wohnraum. Wow. Also ist die wirkliche Therapie im medizinischen Sprachgebrauch, ist mehr Wohnungen schaffen, den Wohnungsbau voranzubringen. Mhm. Wenn wir wieder im Ausgleich sind von Wohnungsangebot und Nachfrage, dann hört der Druck mit den Mieten auf. Enteignung, Mietenstopp, dadurch entstehen keine neuen Wohnungen, da kann man nicht drin wohnen. Mhm. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo man, wenn man es zu Ende denkt, kommt man in Ruhe zu anderen Schlussfolgerungen, als wenn man so dem Stimmungsgefühl nachgibt.
Und den Emotionen dann immer.
Ja,
immer
auch einem berechtigten Anliegen. Natürlich ist es quälend, wenn ich ein geringes Einkommen habe, einen großen Anteil meines Einkommens für die Miete ausgeben muss, dann sage ich erstmal, das muss doch jetzt verhindert werden. Mhm. Aber es hilft auch den Mietern nicht, wenn man nicht wirklich an den Kern des Problems kommt und mehr Wohnungen baut.
Aber Herr Tschentscher, ich merke schon gerade, ich möchte Sie bitten, dass wir beide hier vorne vielleicht auf den Stufen ein bisschen Platz nehmen. Sie sind dann doch, da kommt Ihr Beruf ein bisschen durch, analytisch natürlich, eben auch nicht so emotional. Und wir haben uns ja gesagt, es gibt manchmal Städte, die sind vielleicht, brauchen ein bisschen mehr Medizin als andere. Ich will Bremen jetzt nicht als Patient beschreiben,
nein,
ja,
das will
aber
ich auch nicht tun.
Vielleicht haben Sie noch mal Lust, das Stethoskop oder den Arztkittel zu nehmen und wir schauen einmal ein bisschen auf den Patienten Bremen. Wollen wir das machen?
Ich nehme mal das Stethoskop.
Stethoskop, okay, dann mache ich Schwester Bärbel, ja? So, Schwester Bärbel. Vielleicht nehmen Sie die Patientenakte nochmal, denn der Patient Bremen, ist es eher ein Kassenpatient oder eher ein Privatpatient? Was würden Sie da sagen?
Ach, ich glaube, es ist ein öffentlicher Kassenpatient. Aber ich finde eigentlich den Begriff Patient Bremen nicht so hilfreich.
Gefällt
Ihnen? Bremen ist so schön und es hat so viele Stärken. Eigentlich ist es Bremen kein Patient.
Ja, das ist richtig. Aber trotzdem machen wir jetzt mal noch mal die Vorsorge. Also schauen wir mal auf die Bildung. Und man kann ja sagen, Bremen ist ein super Schüler, aber wenn man auf die PISA-Studie guckt, dann sagt man wieder, ist nicht jetzt, sagen wir mal, im vordersten Feld.
Aber es gibt eine ganz tolle Schule in Bremen. Also eine Gesamtschule, ich glaube, in meinem früheren Stadtteil, Osterholz-Zeneva. Die bekommt beste Preise dafür, dass sie super Unterricht
eine
macht.
Eine von wie vielen
Große
Schulen?
Bildungserfolge. Ja, aber so eine Schule gibt es in Bremen. Dann müssen die anderen Schulen ja nur gucken, wie die arbeiten. Und schon hat man die Lösung für bessere PISA-Ergebnisse.
Man guckt schon sehr lange und trotzdem verändert sich ja wenig. Also ich verstehe jetzt Ihren optimistischen Blick. Und als Arzt wollen Sie natürlich auch, dass der Patient dann wieder gesund wird. Aber wenn wir noch mal auf die Zukunft, auf die Schule der Zukunft schauen, wo ist Ihr Ansatz in Bremen? Sind Sie jetzt nicht politisch aktiv, aber in Hamburg?
In Hamburg haben wir damit begonnen, dass wir sehr kleine Klassen, in den Grundschulen kleine Klassen schaffen. Das heißt, wir stellen so viele Lehrerinnen und Lehrer ein, dass wir, und zwar nach den Stadtteilen gestaffelt, da wo es die schwierigsten Lebensbedingungen gibt, gibt es die kleinsten Klassen.
Aber Sie haben die Finanzen, und Sie können die Lehrer einstellen. Das ist vielleicht in Bremen
genau,
nicht immer der Fall.
Das weiß ich nicht, aber das ist jedenfalls eine Maßnahme gewesen, mit der wir begonnen haben, die Klassengröße sehr, sehr zu begrenzen. Mhm. Übrigens etwas, was ich jetzt vom französischen Bildungsminister in Paris jetzt gelernt habe. Die haben das auch als neues Konzept entdeckt.
Kleine Klassen.
Kleine Klassen. Er hat einfach gesagt, in den schwierigen Stadtteilen, wo die Schulbildung zu schlechten Ergebnissen führt, halbieren wir die Klassen und dann gucken wir uns das 3 Jahre später an, wie die Bildungserfolge sind. Einfach. Ich habe ihm gesagt, ich sage ihm im Voraus, was dabei rauskommt. Die Bildungsergebnisse werden sehr viel besser werden. Wir haben das in Hamburg gesehen. Mhm. Und das wächst dann durch. Das beginnt ja eigentlich schon in der Kita. Wir haben kostenlose Kitas eingeführt vor 8 Jahren. Dann ist es die früheste Bildung. Dann geht es in der Grundschule weiter, bis hin zu den Stadtteilschulen, wie wir das nennen. Wir können in Hamburg in jeder Schule Abitur machen, bei den Gymnasien nach 12 Jahren und in den Stadtteilschulen nach 13 Jahren. Und dann wächst sich das durch und dann werden die PISA-Ergebnisse auch besser. Die Schülerinnen und Schüler sind in den großen Städten genauso talentiert wie überall. Und wir haben ein paar Nachteile, weil es eben durch einen hohen Anteil an Kinder mit Migrationshintergrund, Sprachschwierigkeiten gibt, die wir früher fördern müssen.
Und in kleinen Klassen kann man natürlich zum Beispiel besser fördern.
Bessern und man muss früher anfangen in der Kita. Und dann geht das ab wie ein Turnschuh, sage ich Ihnen. Da werden die Kinder sind ja von Natur aus neugierig.
Genau,
und wollen
aber das
lernen.
Ist ja bei den Bremer Kindern auch so. Das ist ja seit Jahren so und trotzdem funktioniert es noch nicht. Und wir hoffen natürlich, dass der Patient unsere Behandlungsmethode vielleicht ein bisschen anpasst.
Vielleicht müssen wir auch noch mal ganz genau den PISA-Studien nachgucken. Es gibt nämlich ein paar Dinge, die sind in den großen Städten in Deutschland, da schneiden die Schülerinnen und Schüler sehr gut ab. In der Teamfähigkeit, in bestimmten sozialen Stärken. Und ich habe schon Personalchefs von großen Unternehmen gehört, dass sie sagen, die Schulnoten sind nicht der einzige Erfolg sozusagen für Ausbildung und berufliche Weiterbildung, sondern da kommt es auf die ganze Person an. Und es gibt auch viele Leute, die sagen, in den Stadtstaaten lernen die Kinder ein paar Dinge sogar besser als.
Okay.
Und das wird aber in
dieser
Studie nicht erfahren.
Wenn man dann noch Rechtschreibung kann und auch ein bisschen rechnen, dann kann das auf jeden Fall nicht schaden. Ganz kurze Antwort zur Digitalisierung von Schulen. Da ist der Patient Bremen vielleicht auch noch ein bisschen, hat noch ein bisschen Nachholbedarf.
Ja, aber es gibt jetzt den Digitalpakt Schule. Gut. Davon bekommt auch Bremen ziemlich viel ab, so wie wir in Hamburg auch. Und das hilft.
Wirtschaft.
Da ist Bremen stark. Bremen leidet, wie wir in Hamburg, darunter, dass wir ein Umland haben, bei dem sozusagen viel Wertschöpfung über Einkommensteuerverteilung in die Umlandgemeinden wandert. Aber auch Bremen ist, wenn Sie das mal an Wertschöpfung pro Einwohner sehen, eine sehr wirtschaftsstarke Stadt. Bremen muss das Gleiche tun wie Hamburg.
Dann darf man aber nicht auf die Pro-Kopf-Verschuldung gucken an der Uhr, an der Domsheide. Ne?
Ja, das ist nochmal der öffentliche Haushalt. Aber Bremen muss das tun, was Hamburg auch macht, sich einerseits um die Stärken der Wirtschaft kümmern und auf der anderen Seite den sozialen Zusammenhalt im Blick haben. Also beides zu tun, nicht nur isoliert auf das eine oder das andere gucken. Und die Wirtschaft in Hamburg und in Bremen ist sehr, sehr stark. Wir haben hier sind auch
die
wirklich.
Häfen?
Ja, die Häfen, aber die Metropolregion lebt von Bremen. Mhm. Also wenn Sie sich das wirklich mal angucken, die Wertschöpfung, die Arbeitsplätze in Bremen. Bremen ist eine wirtschaftsstarke Stadt. Sie hat Probleme im öffentlichen Haushalt. Mhm. Also sozusagen die öffentlichen Finanzen müssen saniert werden. Aber da ist, glaube ich, der Kurs ziemlich stramm gewesen die letzten Jahre.
Wenn man sich die Arbeitslosenzahlen anguckt, dann könnte sich das ja auch noch ein bisschen optimistischer widerspiegeln.
Ja, das ist aber, glaube ich, jetzt auch geringer geworden. Wir sind ja in einer Lage, in der die Beschäftigung sehr stark zunimmt und die Arbeitslosigkeit abnimmt. Ich glaube auch in Bremen.
Mhm. Wohnungsbau. Also ist ein Thema, wir haben es eben schon in unserer Sofasituation ein bisschen angeschaut. Großes Thema neben dem Klimaschutz natürlich, Mieten, Wohnraum, Diskussion. Die Stadt Berlin hat jetzt den Mietdeckel eingeführt. Sie haben gesagt, machen wir nicht. Warum ist für Hamburg falsch, was für Berlin richtig ist?
Ich weiß nicht, ob es für Berlin richtig ist. Für Hamburg jedenfalls sind sich alle einig. Auch die Mietervereine, muss man sich ja mal vorstellen. Auch der große Mieterverein zu Hamburg hat wie die Bauwirtschaft, wie wir im Senat gesagt, der Mietendeckel hilft nicht, sondern wir brauchen den Wohnungsbau. Und was wir vermeiden müssen, ist, dass Leute kein Interesse mehr haben, in den Wohnungsbau zu investieren. So, und für Bremen sieht die Lage entspannter aus. Die Mieten sind im Durchschnitt in Bremen viel niedriger als in Hamburg und in Berlin. Aber auch hier werden Wohnungen gebraucht. Und deswegen, nach dem, was ich höre, ist es auch hier so, dass Wohnungsbauprojekte gefördert werden von der Stadt, dass man Bebauungspläne macht, die zusätzlichen Wohnungsbau bedeuten. Und das hilft mittel- und langfristig am besten gegen den starken Anstieg.
Also alles, was Sanierung angeht, was eben auch nochmal die Erneuerung angeht von Wohnraum, Schaffung von Wohnraum, ja, ist ein Argument für Sie zu sagen, es ist, wir sprechen gegen die Mietbremse. Richtig?
Ja, der Mietenstopp, dieses Gesetz, von dem wir wahrscheinlich noch einen riesen Rechtsstreit bekommen, schafft keinen Wohnraum. Und was wir brauchen, sind günstige Wohnungen. Wir bauen in Hamburg 3.000 Sozialwohnungen jedes Jahr, 2.000 öffentliche Wohnungen, unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft. Und da kann Bremen wirklich an vieles anknüpfen. Auch in Bremen gibt es starke städtische Wohnungsbaugesellschaften. Und wenn die Wohnungen bauen, dann hat die Stadt es selber in der Hand, auch günstige Mieten dann für den Mietmarkt sicherzustellen.
Wohnungsbau ist das eine, was die Bürger, die in der Stadt sind, die hier leben, die hier arbeiten, natürlich interessiert. Das andere ist das Thema Verkehr. Es gibt immer mehr die Diskussion, ein autofreies Stadtzentrum. Ist das auch ein Thema in Hamburg?
Ja, für einige schon. Ist aber bevor man Leute aus dem Auto rauslockt, muss man ja wissen, wo sollen die Leute einsteigen. Also der erste Schritt ist, Busse und Bahnen den Radverkehr zu fördern und ihn besser zu ermöglichen. Ich nehme wahr, dass Leute sehr, sehr gerne Bahn fahren, aber sie haben keine Lust, da wie die Heringe in überfüllten Zügen zu sitzen. Mhm. Also sagen Sie, lieber Bürgermeister, wenn du es hinbekommst, die S- und die U-Bahn häufiger fahren zu lassen, wir sind dabei. Mhm. Deswegen haben wir mit den U- und S-Bahn-Unternehmen jetzt vereinbart, dass sie die Kapazität deutlich erhöhen. Wir haben eine neue Buslinie eingeführt zwischen Bergedorf und Harburg. Da gab es gar keine Buslinie. Die ist sofort angenommen worden, die ist enorm ausgelastet. Und alle, die in den Bus einsteigen, machen Straßenraum frei, weil sie eben nicht mehr mit dem eigenen Auto unterwegs sind.
Genau.
Das ist der erste Schritt.
Was ist mit der Fahrradstadt zum Beispiel? Ja. Wir haben ja Fahrradstadt hier Bremen.
Ja, hier sind ja die Bürgermeister schon traditionell mit dem Fahrrad.
Genau.
Wer war das noch?
Henning Schärf.
Genau, der ist mit dem Rad ins Rathaus gefahren. Und ich glaube, die Dimensionen von Bremen lassen es auch gut zu, dass man sehr viel stärker noch auf den Radverkehr setzt. Wir in Hamburg tun das aber auch. Wir bauen 30, 40 Kilometer Radwege jedes Jahr. Und alle, die umsteigen, aus dem Auto aufs Fahrrad, aus dem Auto in die U-Bahn, in die S-Bahn, in den Bus, alle, die machen Straßenraum frei. Alles hilft. Und deswegen fördern wir so stark die Alternativen zum Auto. Denn die Leute wollen ein Dach über dem Kopf haben und sie wollen mobil sein. Das sind die beiden großen Themen. Und dafür kriegen wir in diesen verdichteten Städten wirklich nur hin die Lösung mit Busbahn und hier in Bremen noch mit der Straßenbahn und dem Fahrrad.
Ich merke schon, Sie sind ein Arzt, der Hoffnung versprüht, der immer sagt, am Ende schafft es
das
der Patient,
richtig.
Der überall was Positives sieht.
Wenn Sie morgens aufstehen und 10 Probleme haben und Sie gehen mit schlechter Laune in den Tag, lösen Sie nicht eins dieser Probleme.
Welche Probleme haben Sie denn heute gelöst, wo Sie sagen, Mensch, jetzt sitze ich hier bei Bärbel vor so einem Krankenbett und da bin ich richtig stolz drauf, dass ich das heute geschafft habe.
Ah, die Probleme, die sollen nicht in die Zeitung kommen. Wir fischen die alle vorher aus dem Verkehr und dann sind sie gelöst und dann redet man nicht drüber. Nein, aber es ist wirklich so. Auch das öffentliche Bewusstsein muss positiv sein. Wir sind in einer Lage, in einer wirtschaftlichen Lage, um die uns die ganze Welt beneidet. Wir haben die geringste Arbeitslosigkeit.
Sind Sie zu negativ?
Wir sind ein Stück weit...
Wir jammern zu viel. Sind wir depressiv vielleicht?
Nein, wir sollten unsere Stärken würdigen und daran anknüpfen.
Und wie lernt man das? Weil da haben wir ja offensichtlich Nachholbedarf. Ne? Die meisten jammern und klagen. Sie stellen ja immer, sagen ja eher, das Glas ist halb voll oder das haben wir eben auch geschafft.
Ja, weil das ja auch Mut macht für den... Also wir haben in Hamburg zum Beispiel den Wohnungsbau in den letzten 8 Jahren so vorangebracht, dass jetzt alle gucken und sagen, wie habt ihr das geschafft? Mhm. Und ich sage jetzt, wenn wir mit der gleichen Intensität uns jetzt um den Verkehr kümmern, dann gucken in wenigen Jahren die Leute hin und sagen, oh, wie habt ihr das mit dem Verkehr denn hinbekommen? Und diese Zuversicht, dass wir als Stadt, als Gemeinwesen handlungsfähig sind und dass alle mitziehen. Das ist übrigens auch ein hanseatisches Prinzip, was auch Bremen in sich trägt.
Könnte man das denn auch übertragen auf die SPD? Weil wir haben gerade über Intensivstation und Patient gesprochen.
Ja.
Da habe ich das Gefühl, da haben wir aber eine Intensivstation.
Das würde ich der SPD auch empfehlen, auf sich, auf die Stärken besinnen. Ich meine, wir sind eine über 150-jährige Partei. Mhm. Wir haben Phasen erlebt, also kollektiv, ich persönlich nicht, aber wir haben wirklich die schlimmsten Zeiten überstanden als sozialdemokratische Partei mit Ideen und Idealen, die bis heute wirklich einen großen Stellenwert haben.
Aber
und
wir
sich
haben
daran zu erinnern und zu sagen, Moment mal, wir hatten schon andere schwierige Zeiten, das ist ein wichtiges Prinzip und es gehört dazu, dass man gemeinsam am Strang zieht und sozusagen darüber redet, was wir in der Zukunft jetzt machen wollen und sich nicht in der Vergangenheit über irgendwelche Schuldzuweisungen, das hätte man anders tun sollen, das interessiert nicht mehr, das Leben kommt von vorn. Und das ist das, was wir in Blick nehmen müssen.
Das ist ein guter Satz, das Leben kommt von vorne. Aber wenn wir zurückblicken, wenn ich das nochmal aufnehmen darf, in Gedanken, klar, da hatten wir die sehr, sehr erfolgreichen Zeiten der SPD. Wir hatten auch Streit und Themen, die vielleicht nicht positiv entsprechend präsentiert worden sind. Aber wenn wir auf heute und jetzt gucken, da liegen wir teilweise bei 15%, die eben noch an dieses Profil der SPD denn dann glauben. Was sind denn die Stärken dieser Partei und warum sieht das keiner?
Wir sind ziemlich stark in der Frage, wie wir zum Beispiel mit der Digitalisierung in der Arbeitswelt umgehen. Mhm. Das ist eine Kernkompetenz der SPD und die Digitalisierung ist ein Megatrend. Da wird noch viel für uns zu tun sein. Wir haben eine unglaubliche Stärke, wenn wir jetzt über Klimaschutz reden, nicht Ziele zu diskutieren, sondern einen Weg zu finden, Maßnahmen zu entwerfen. Das ist eine unglaubliche Stärke der SPD, nicht nur abstrakt über Ideale zu sprechen, sondern eben auch Dinge umzusetzen. Wir haben, wenn Sie die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nehmen, wir haben das BAföG eingeführt. Wir haben übrigens, Bremen hat die ersten öffentlichen Bücherhallen geschaffen. Ich habe als Kind Bücher lesen können, weil meine Eltern zur Bücherhalle gegangen sind.
Aber trotzdem muss man ja sagen, hier in Bremen hat jetzt die SPD das schlechteste Ergebnis aller Zeiten eingefahren. Also offensichtlich werden ja die Punkte, die Sie nennen, die ja auch vorhanden sind, dann nicht immer gesehen. Und wir haben die Landtagswahlen jetzt. Mit
jetzt
welchem Ergebnis?
Sie, aber ich habe jetzt erstmal gesagt, weswegen wir als SPD eigentlich zuversichtlich sein sollten, dass wir Stärken haben, mit denen wir uns, die Deutschland auch braucht. Und ich glaube, das wird auch erkannt, wenn wir über diese Stärken reden und nicht in der Vergangenheit überlegen, wer hat jetzt wann welche Fehler gemacht. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sind in einem Bundestrend, der für die SPD sehr, sehr ungünstig ist. Und alle, die jetzt Wahlen haben, wie zum Beispiel in Bremen, ich meine, hier die Bremer SPD hat mit, was war das, 24-25%, bezogen auf den Bundestrend, der locker 10% drunter liegt, sehr gut abgeschnitten. Man kann sich als SPD nicht plötzlich völlig abkoppeln von der Gesamtstimmung. Und deswegen würden manch ein Landesverband wäre froh, ein Ergebnis der Bremer SPD zu haben, aber gleichwohl für Bremer Verhältnisse mit absoluten Mehrheiten in der Vergangenheit ist das natürlich jetzt kein gutes
Ergebnis. Genau, also da bei
Ergebnis.
Allem, was man sich auch optimistisch reden will, war schon ein herber Schlag, muss man auch
aber
sagen.
Aber ehrlich gesagt, wer realistisch ist.
Reicht denn da noch ein Chefarzt jetzt? Ich meine, ich habe meinen
Arzttitel
jetzt ausgezogen.
Ich höre immer so, vor 4 Jahren war das Ergebnis so und so gut. Ja, aber da war die bundesweite Lage viel einfacher für die SPD. Und wo überall Wahlen stattfinden, wer gedacht hat, dass das spurlos an irgendeinem Bundesland vorbeigeht, der war nicht realistisch. Und deswegen finde ich das Ergebnis jetzt für die Verhältnisse, in der wir als SPD sind, jetzt nicht so schlecht. Und das Europawahlergebnis für die SPD in Bremen war einzigartig gut.
Kurze Frage, kurze Antwort, weil Sie sitzen dem ganz wachen Publikum hier am Weserstrand gegenüber. Und wir haben gesagt, stellt uns Publikumsfragen und die richten wir an den Bürgermeister von Hamburg. Gehen Sie später noch auf die Breminale, ist eine Frage.
Wurde ich vorhin an den Tisch hinten rechts auch schon gefragt, aber da wurde mir schon was empfohlen.
Ja oder nein?
Aber ich muss dann noch, nein, wir müssen dann noch zurück
nach
Hamburg.
Hause.
Ja, 2 Stunden.
Macht Ihnen das eigentlich was aus, wenn Sie dann abends auch oft Sitzungen haben, unterwegs sind? Dann haben Sie ja manchmal auch wenig Schlaf, ne?
Ja.
Kommen Sie aus mit wenig Schlaf?
Ich kann das nachholen. Also ich habe
oft
in der Woche wenig Schlaf und dann am Wochenende kann ich dann mal am Stück etwas nachholen.
Ja,
aber es ist manchmal sehr anstrengend. Auf der anderen Seite, wenn Ihnen eine Arbeit Freude macht und wenn Sie positiven Stress haben, dann ist das nicht ungesund.
Haben Sie nicht auch mal so einen Tag, wo Sie morgens aufstehen und sagen, oh nee, heute jetzt schon wieder Hamburg regieren?
Selten.
Bleib mal zu Hause.
Es gibt Termine, die freuen einen nicht. Aber also das Amt ist unglaublich vielfältig.
Was machen Sie denn besonders gerne?
Also in irgendwo in Hamburg unterwegs. Oder? Nein, Gesetz unterschreiben ist das, was man ganz zum Schluss nochmal machen muss, wenn 1000 Juristen alles geprüft haben. Aber ich bin gerne unterwegs zu Besuch, zum Beispiel in Unternehmen oder in Stadtteilen darf mir etwas ansehen. In Hamburg ist es, glaube ich, so ähnlich wie in Bremen. Wenn der Bürgermeister kommt, dann gibt man sich Mühe und dann will man ihm alles zeigen und erklären. Und als neugieriger Mensch ist das etwas sehr, sehr Positives, dass man alles
sehen
erfahren
kann, überall Einblick
reden kann, so, wo die Themen liegen. Die Stadt ist so unglaublich vielfältig und dadurch wird das Amt auch so vielfältig. Und
okay, kurze Antwort jetzt. Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule?
Mathematik.
Als Finanzsenator waren Sie dann ja genau am richtigen Platz. Bremen hat eine effektive Straßenbahn. Hamburg hat sie vor über 40 Jahren abgeschafft und will auch keine Stadtbahn wieder einführen. Warum eigentlich nicht?
Weil wir den Platz oberirdisch brauchen für alle anderen. Und die großen Städte, die keine Stadtbahn haben, führen sie auch nicht ein. Einige versuchen sie sogar jetzt unter die Erde zu verlegen, wie Hannover, weil es oberirdisch einfach zu eng wird.
Binden Sie Ihre Krawatte selbst, fragt jemand.
Ja. Wer soll das sonst machen?
Ja, genau.
Manchmal werde ich gefragt, gehen Sie noch einkaufen? Ich sage, ja, ich muss von irgendwas leben.
Ja, genau. Bringen Sie die Hemden noch selbst in die Reinigung oder bügeln Sie selbst?
Bügeln macht man ja nicht. Wenn man zur Reinigung geht, darf man die ja dann gebügelt wieder mitnehmen. Also das
fahren Sie selbst noch mit den Öffentlichen?
Sehr selten. Also eigentlich nie.
Wie viele Krawatten sind hier? Ganz schön viele Fragen. Wie viele Krawatten haben Sie?
Also viele, ich nehme aber nicht immer alle, weil einige hängen da wohl, aber die gefallen mir irgendwie nicht. Ja. Ich frage mich manchmal, warum ich die gekauft habe.
Ja, aber das kennen wir Frauen auch. Ja. Machen Sie so, wenn irgendwas blöd gelaufen ist, machen Sie sowas? Kennen Sie sowas wie Frustkäufe? Kennen wir Frauen? Wir machen das dann häufig bei Schuhen oder Handtaschen,
nein,
oder?
Nein, ich komme zum Einkaufen sowieso nur dann, wenn es dringend nötig ist. Also, nee, das kenne ich irgendwie nicht.
Gehen Sie gerne shoppen?
Nein, ich bin da mittlerweile im Internet gerne mal unterwegs. Es gibt ja so Online-Shops und dann kann man sich was schicken lassen.
Ja, es gibt für Männer jetzt so Kartons, wenn die Männer nicht wissen, sie sind ja jetzt sehr elegant, die nicht wissen, wie man was kombiniert, kann man das genau, oder ist das auch sowas, was ihnen geschickt wurde, was
man
zusammenstellt?
Nee, das habe ich mal gehört, aber wenn ich irgendwas habe, was
da
ich nicht haben sollte, dann gibt es ganz viele in meiner Umgebung, die sagen, was hast du denn da heute an?
Ja.
Und so. Oder sie sagen, ja, sowas ist besser.
Ja. Ja. Wann waren Sie das letzte Mal im Urlaub?
Ich glaube, über Weihnachten.
Sehnen Sie sich gerade nach Urlaub?
Ja, in 2 Wochen ist es soweit.
Ja. Kurze Antwort, was haben Sie von Ihren 3 Brüdern gelernt?
Sich durchzusetzen. Also Brüder sind bis zu einem bestimmten Alter Konkurrenten. Erinnere ich so, 14, 15, das ging immer nur gegeneinander. Und erst ab 16, 17 wird man, also das, was man so unter Geschwistern, was einen verbindet. Aber bis dahin waren wir eigentlich immer im 2 gegen 1 und dann kam der Dritte irgendwann dazu und wir waren sehr konkurrenzmäßig und man lernt sich, glaube ich, durchzusetzen, auch ruhig mal. Und aber Gott sei Dank oder positiv für mich war die Erfahrung, dass dann, sobald man sozusagen aus der Schule dann irgendwann raus ist, dann kommt ein unglaubliches Verbundenheitsgefühl auf. Dann ist es richtig schön, dass man Geschwister hat und ich habe sehr
wie in der GroKo, ne? So ein schönes Verbundenheitsgefühl.
Das kann man jetzt, glaube ich, nicht so vergleichen.
War noch eine Frage.
Ja, das glaube ich.
Hält die GroKo? Da dürfen Sie nur mit Ja oder Nein antworten.
Das weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, ja.
Ja.
Ich glaube, sie hält.
Sie hoffen ja oder?
Ich denke, sie hält, weil es vernünftig ist, dass sie hält. Und wir haben ja die Alternative. Es gab ja monatelang Verhandlungen zwischen CDU, Grünen und FDP. Mhm. Und die sind nicht zusammengekommen. Und deswegen ist es die Große Koalition geworden. Und ich denke, sie hält, weil es vernünftig ist, dass man jetzt die Sache 2 Jahre noch zu Ende macht.
Herr Tschentscher, wir haben eine schöne Tradition hier im Weserstrand, dass wir immer unseren Gast der Sendung bitten, eine Frage an den nächsten Gast der Sendung zu stellen. Und beim letzten Mal war Axel Petermann unser Gast, der Profiler, Kommissar, berät auch den Tatort, schreibt mittlerweile Krimis. Und Sie lesen, glaube ich, auch ganz gerne Krimis zur Entspannung. Ne? Haben Sie nicht schon genug Grusel und sowas im Job? Dann mögen Sie das noch.
Nein, Krimi ist ja was anderes. Das ist ja ein bisschen wie Diagnostik. Man muss ja herausfinden, so, wer ist jetzt der Mörder. Also, ich finde Krimis und historische Krimis besonders spannend. Und das hat man ja im heutigen Leben.
Das ist die Frage von Axel Petermann an Sie.
Fühlt man sich als Bürgermeister in einer doch eigentlich ziemlich fremden Stadt? Und wie geht es einem denn so, wenn man 2 Zweitligavereine hat und nicht mehr den ruhmreichen SVW jubeln kann?
Ja, man fühlt sich nicht gut. Aber es dauert nicht mehr lange. Ich bin sicher, in der nächsten Saison ist der HSV wieder in der ersten Liga. Wir haben einen neuen Trainer Und wir sind immer optimistisch.
Ja, das stimmt.
Und am liebsten können wir St. Pauli gleich mitziehen. Also
ja,
das
genau.
Wäre mal was.
Ne? Da war ich neulich auf einer Geburtstagsfeier im Stadion. Das war eine sehr, sehr lustige Stimmung, muss man sagen. St. Pauli geht es ganz schön ab.
Ja. Also wir sind die einzige Stadt, die zwei Bundesligamannschaften mit Aufstiegsambitionen hat.
Okay, so, sehen Sie
positiv
am Ende,
sehen.
Positiv am Ende sehen. Holen Sie wirklich aus allem noch was Positives ja. raus. Wollen wir noch mal kurz über Abgänge reden? Ja? Also wir sind fast am Ende der Sendung. Frau Nahles ist abgegangen bei der SPD. Herr Lafontaine ist vielleicht nicht ganz so sauber abgegangen bei der SPD. Carsten Sieling hat hier die Verhandlungen geführt für Rot-Rot-Grün in Bremen und verlässt dann das Schiff ohne vorherige Ankündigung.
Das ist aber jetzt sehr unterschiedlich. Carsten Sieling bleibt ja in der Bürgerschaft. Mhm. Ich habe jetzt lange mit ihm gesprochen. Er hat das
Sie
sich sehr genau überlegt.
Foto, ne? Sie wissen ja, wie er...
Ich kenne ihn sehr
Sie
gut. Wir haben ja einige Zeit gemeinsam nebeneinander im Bundesrat gesessen. Also das ist, glaube ich, eine ganz andere Art von Rückzug als die anderen Beispiele, die Sie genannt haben.
Aber müsste man nicht den Bürgern auch rein Wein einschenken und nicht einfach dann so gehen, denke ich jetzt, als Laie? Dass man vielleicht vorher sagt, okay, ich verhandle das, aber dann bin ich weg?
Ich glaube, das war schon ein Bewusstseinsprozess im Laufe der Zeit. Ich habe das auch nicht so taggenau weiter nachverfolgt, wie das so in Bremen gewesen ist. Man steckt immer nicht drin, sondern die Gesamtkonstellation muss ja halten und tragen. Und ich glaube, derjenige, der da jetzt vorgeschlagen ist, ist, ich glaube, ein guter Typ. Ich kenne ihn nicht, aber nach dem, was ich gehört habe, passt das schon. Und ich glaube, dann muss man sich das insgesamt...
Hat schon eine Umfeldgemeinde als Bürgermeister geleitet.
Ja, ich habe auch gehört, Kompromisse schließen an der Grundschule.
Ist momentan im Gespräch.
Gut hinkriegt.
Sie sind optimistisch.
Ich bin immer optimistisch. Aber ehrlich gesagt, muss ich sagen, also Politik
aber ich,
ist...
Aber ich hake nochmal nach. Also, wenn ich da noch mal eben ansetze. Also wenn man weiß, das Ergebnis war so, wie es war in Bremen, muss man da nicht gleich vielleicht nach einer Wahl zurücktreten und gleich sagen, ich mache jetzt einen Cut?
Ja, das kann man machen. Das hat Hannelore Kraft zum Beispiel gemacht. Da gibt es aber dann auch Kritik. Dann wird gesagt, ja, aber dann ist das alles so gekommen und dann auf einmal ist man weg. Ich glaube, wie man es macht, kann man Kritik bekommen. Ich finde das sehr anerkennenswert, dass jemand sagt, so, ich gucke jetzt nochmal, dass wir einen Koalitionsvertrag verhandeln. Da kommt es ja auch viel darauf an, dass politische Kompetenz, Erfahrung, Problemkenntnis eingeht. Nach dem, was ich gehört habe, hat sich diese neue Koalition zum Beispiel zur Schuldenbremse bekannt, was ja wichtig ist für Bremen. Das alles ist ja nicht so leicht, wenn man noch nicht im Geschäft ist. Vielleicht ist es ja auch, muss man sagen, ein letzter politischer Dienst an der Stadt Bremen, dass Carsten Sieling gesagt hat, ich helfe jetzt noch mal mit, dass es eine gute Grundlage für die politische Arbeit der nächsten 4 Jahre gibt. Man kann es so und anders machen, es gibt immer Kritik. Ich finde das aber eine interessante und, glaube ich, eine respektable Entscheidung.
Gibt es etwas, was Sie überrascht hat in der Tätigkeit, in der Sie jetzt sind, als erster Bürgermeister? In Hamburg. Sie kennen die Stadt und kennen auch den politischen Alltag über die Finanzen. Aber gibt es etwas, wo Sie sich selbst vielleicht überrascht haben? Noch kurz.
Ja, ich habe mich schon doch nochmal neu überrascht, dass das öffentliche Interesse so enorm groß ist. Also die Leute interessieren sich manchmal gar nicht so sehr für Politik und ein bisschen fürs Rathaus. Aber am Bürgermeister, da interessiert sie alles. Also den will man irgendwie kennen. Das enorme Interesse an der Person des Bürgermeisters.
Und wie schaffen Sie dann diese Nähe? Nutzen Sie soziale Netzwerke? Twittern Sie?
Nein, ich halte immer ganz gerne kurze Reden. Also wenn ich irgendwo einen Ehrenfestakt im Rathaus habe, halte ich am liebsten eine kurze Rede und danach gehe ich am liebsten so ein bisschen durch den Festsaal und rede mit Leuten. Das finde ich ziemlich interessant. Und was ich aber meine, ist, dass auch ein Senator, ich war ja 7 Jahre Senator, da steht man ja auch ständig in der Zeitung, aber die Leute interessieren sich nicht so sehr dafür. Und in dem Moment, wo plötzlich das Bürgermeisteramt da ist, da wollen die alles wissen, wo wohnt der und trinkt der Rotwein oder Weißwein und ist er verheiratet und was macht der so? Es gibt ein enormes Interesse an der Person, das ist ja etwas Positives.
Also wer ist der Mensch hinter diesem Amt, wem vertraue ich?
Und wie ist der so, hört der zu oder ist das ein autoritärer Typ oder so? Da will man ungefähr wissen und ich empfinde das als ein... als ein etwas Positives, weil die Leute einfach wissen wollen, so, wer hat die Fäden in der Hand, wer hat die Geschicke der Stadt in der Hand, das
aber
interessiert sie.
Aber andererseits kann ich mir auch vorstellen, ist das auch manchmal so, egal wo man dann ist, sie müssen dann ja immer auch verbindlich sein, sie müssen auf jeden dann eingehen. Ja. Jeder hat mittlerweile ein Handy, wenn sie jetzt an der Supermarktkasse, weil sie ja selber einkaufen oder sich ihre Krawatte aussuchen, dann doch mal ungeduldig sind, muss man immer gleich denken, oh, ein Wähler weniger.
Das ist so. Nein, das, so denke ich nicht, aber die Leute sind sehr, in Hamburg jedenfalls sehr respektvoll und höflich. Mhm. Man wird jetzt nicht ständig angesprochen, aber man merkt das dann schon. Die Leute gucken dann gerade und dann sagte letztens einer so, als ich dann raus war, ach übrigens, ne, war das jetzt richtig? Ich habe meiner Tochter gerade eine SMS geschickt, dass der Bürgermeister bei uns hier einkauft. Also so ganz dezent nochmal ganz zum Schluss kurz angesprochen.
Aber mögen Sie das, diesen Verlust dann auch von Privatsphäre? Nein, oder gibt es etwas, von dem Sie sagen, ach, das würde ich ganz gerne mal wieder unbeobachtet in Hamburg machen?
Ja, das kann ich aber nicht mehr in Hamburg. Da gehe ich dann zum Beispiel einkaufen gerne mal in Berlin. Das ist dann doch unbeobachtet, unbefangen. Aber es ist nicht, die Leute sind doch freundlich. Und sie sind, ich habe nie erlebt, dass ich irgendwo angemault wurde oder so, das ist ein Politiker und gerade der, so habe ich nie erlebt. Ich werde überall
freundlich.
Vielleicht
liegt es daran, dass sie ihren Job gut machen.
Das ist eine freundliche Interpretation. Aber ich glaube, die Leute sind wirklich hanseatisch dezent. Aha. Auch wenn Leute was dagegen haben, dann sind sie so freundlich. Mir ist nicht unbedingt, wenn sie mir dann begegnen, in dem Moment zu sagen. Also es ist wirklich eine, keine negative Stimmung so. Mhm. Und trotzdem ist es, fühle ich mich schon beobachtet.
Also heute waren Sie auch unter Beobachtung hier im Weserstrand. Ich hoffe, das war eine angenehme Situation. Wir bedanken uns bei Ihnen, lieber Peter Tschentscher, dass Sie unser Gast waren. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich bei unserem Sponsor, dem Mercedes-Benz-Werk hier in Bremen, ohne die dieser ganze Abend nicht möglich gewesen wäre. Herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause, passen Sie auf sich auf und wir sehen uns das nächste Mal beim Weserstrand wieder. Und online kann man das Ganze natürlich auch anklicken über Weserkurier oder über YouTube. Viel Spaß beim Anschauen für jemanden, der unser Gespräch nochmal sehen will. Herzlichen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ratzi fazzi.